Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 30. Oktober. Heute mit den folgenden Themen.
Allah hat uns nicht für das Diesseits erschaffen. Allah hat uns für das Jenseits erschaffen.
Während den vergangenen Jahren zogen im Namen Allahs tausende junge Menschen in den Krieg nach Syrien. Doch weshalb eigentlich? Mit dieser Frage beschäftigt sich die türkisch-schweizerische Regisseurin Esen Işık in ihrem neuen Film «Al-Shafak», der morgen in Bern Premiere feiert. Und wer seine Flucht nicht glaubhaft und widerspruchsfrei bezeugen kann, hat keine Chance auf Asyl. Am stärksten leiden darunter diejenigen Geflüchteten, die Folter und Gewalt erlitten haben.
Traumafolgeerkrankungen beeinträchtigen die Menschen nicht nur in ihrem Alltag, sondern eben auch in ihrer Fähigkeit, ihre Asylgründe nach den Kriterien des Staatssekretariats für Migration glaubhaft darzulegen.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages. Katrin Hiss hat für uns recherchiert.
Gestern Abend fand in der Nähe der türkischen Botschaft im Elfenau-Quartier eine Demonstration statt. Die Teilnehmenden drückten damit ihren Unmut aus gegen den türkischen Angriff auf Nordsyrien. Laut Medienmitteilung der Polizei kam es dabei zu keinen Sachbeschädigungen. Trotzdem setzte sie Gummischrot und Wasserwerfer ein. Die Demonstrierenden zogen dann weiter zur deutschen Botschaft, denn Deutschland sei ebenso wie die Schweiz Kollaborateurin, da beide Länder Kriegsmaterial in die Türkei exportiert hatten. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates hat gestern über eine Verschärfung der Zulassungsbedingungen für den Zivildienst diskutiert. Geht es nach ihr, so soll der Zivildienst künftig in manchen Fällen um ein Vielfaches länger dauern. Der Schweizerische Zivildienstverband Ziviva hat bereits ein Referendum angedroht, falls der Nationalrat auf die Forderungen der Kommission eintritt. Dieser wird wahrscheinlich in der kommenden Session, die letzte in alter Besetzung, über das neue Gesetz beraten. Seit gut zwei Wochen gehen die Menschen im Libanon auf die Straße. Wir haben im Info darüber berichtet. Rund ein Drittel der Bevölkerung habe sich zwischenzeitlich den Protesten angeschlossen. Nun scheinen die Demonstrationen Wirkung zu zeigen. Der libanesische Präsident Saad Hariri hat gestern seinen Rücktritt bekannt gegeben. Zufrieden seien die Protestierenden jedoch noch lange nicht, schreibt Al Jazeera. Sie fordern immer noch die Absetzung der ganzen politischen Elite. Die Demonstrationen, Straßenblockaden und Aktionen dauern also noch an. Der US-Kongress anerkennt die Ermordung von ArmenierInnen vor gut 100 Jahren als Genozid. Rund 1,5 Millionen Menschen sind damals dem Osmanischen Reich zum Opfer gefallen. Während des Ersten Weltkrieges wurden ArmenierInnen systematisch verfolgt, unter anderem wurden sie auf Todesmärsche in die syrische Wüste geschickt. In der Vergangenheit gab es in den USA immer wieder Bestrebungen, den Völkermord als solchen anzuerkennen. Der Kongress lehnte entsprechende Resolutionen aber immer wieder ab, um die Beziehung mit der Türkei nicht zu gefährden. Diese gesteht zwar die Ermordung von bis zu einer 500.000 ArmenierInnen, weist jedoch die Einstufung als Genozid strikt zurück. Postwendend kam folglich auch die Reaktion aus der Türkei. Der türkische Außenminister nannte den Schritt eine ungeeignete Rache wegen der türkischen Angriffe gegen die Kurdinnen und Kurden im Norden Syriens. Dort ist die vereinbarte Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien gestern Nachmittag abgelaufen. Die kurdischen KämpferInnen haben sich aus dem 30 Kilometer langen Grenzstreifen zurückgezogen. Der türkische Präsident Erdogan ist also seinem Plan, eine sogenannte Sicherheitszone zu errichten, in den letzten Tagen einen großen Schritt näher gekommen. Die Schweiz stuft das Massaker an den ArmenierInnen bereits seit 2003 als Völkermord ein. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es tagsüber bewölkt, aber meist trocken bei rund 11 Grad. Und auch der Freitag bringt kaum eine Wetterverbesserung. Es bleibt trüb bei rund 13 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es geht um die Suche nach Identität, um fehlende Anerkennung und um den radikalen Glauben an Allah. In ihrem neuen Film «Al-Shafak, wenn der Himmel sich spaltet» thematisiert die türkisch-schweizerische Regisseurin Ezen Işık den Radikalisierungsprozess des jungen Buraks. Burak wächst in Zürich in einer türkischen Familie auf, die vor allem durch den strenggläubigen Vater Abdullah dominiert wird. Während Buraks Geschwister ihren Platz in der westlichen Welt gefunden haben, kämpft er mit der fehlenden Anerkennung seines Vaters und der Suche nach seiner Identität. Erst als Burak beginnt, den Koran ins Zentrum seiner Weltanschauung zu stellen, merken seine Eltern, dass Burak ihnen bereits entglitten ist und sich auf dem Weg in den Heiligen Krieg befindet. Salim Staubli über einen Film, der es in sich hat.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Die Liebe zu Allah und der Glaube an ihn stehen in Buraks Familie an erster Stelle. Täglich beten sie zu Hause und in der Moschee, lesen den Koran oder treffen sich mit ihren Glaubensbrüdern, um den Worten von religiösen Führern zu lauschen. Burak tut sich zunächst schwer mit dem strengen Glauben seiner Eltern, feiert viel lieber Partys mit seinen Freunden, raucht und trinkt Alkohol. Burak ist ein ganz normaler pubertierender Junge, für den man über weite Strecken des Films viel Sympathie und Mitgefühl empfinden kann. Doch Vater Abdullah duldet es nicht, dass sein Sohn spät in der Nacht noch mit seinen Freunden unterwegs ist.
Halına bir bak be. Ne biçim olmuşsun. Ne namaz kılıyorsun artık. Ne doğru düz dua ediyorsun.
Er würde nicht richtig beten und den Koran nicht richtig lesen, wirft Abdullah seinem Sohn vor und fragt, was denn nur aus ihm geworden sei. Obwohl Abdullah eigentlich ein fürsorglicher Vater ist, so ist das abschätzige Verhalten gegenüber seinem Sohn mit ein Grund dafür, dass sich Burak zunehmend radikalisiert, erklärt uns die Regisseurin des Films Ezen Işık.
Also er hat im Klammer, sage ich, einen strengen Vater, der verkörpert diese patriarchalischen Struktur, Familienstruktur, und er bekommt von seinem Vater dieses Bild und übernimmt das eigentlich. Und es ist wie ein Erbe, auch Religion ist wie ein Erbe, es wird weitergegeben.
In den schwierigen Momenten mit seinem Vater wächst in Burak nicht nur die Wut, sondern auch der Graben zwischen den verschiedenen Welten, in denen er sich bewegt. Und so kommt es, dass sich Burak allmählich für den Salafismus und den radikalen politischen Islam zu interessieren beginnt.
Da müssen wir auch um diese politisch-islamische Szene schauen, weil sie sind dann eigentlich sehr aktiv, vor allem diese Jugendlichen, die eine Identitätskrise haben und keine Zukunftsidee und nicht genug Ressourcen wie Bildung und gesunde Gesellschaftsstrukturen, dann ist es einfach eigentlich, diese Menschen zu überzeugen. Weil sie geben ganz klare Strukturen und Halt. Und durch meine Recherchen habe ich eigentlich selber viele Jugendliche getroffen. Das ist wirklich so. Sie sind dann sichtbar, sie bekommen Respekt und man sagt, du bist stark, du bist gut, du kannst das, Allah liebt dich und das ist die Aufgabe. Und es ist wirklich nicht schwierig, diese Menschen zu überzeugen.
Wir sehen, es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen kämpfen für Allah gegen die Feinde Allahs. Das sind wunderbare Menschen. Möge Allah ihnen den besten Platz im Paradies geben. Amen. Die anderen Menschen geben die Religion weiter, damit ihr wisst, was richtig und was falsch ist auf dieser Welt. Allah hat uns nicht für das Diesseits erschaffen. Allah hat uns für das Jenseits erschaffen.
Irgendwann wird Burak Mitglied einer salafistischen Gruppierung, beginnt damit, den Koran zu verteilen und begibt sich letztendlich auf den Weg nach Syrien in den Heiligen Krieg. Das Einzige, was er seinen am Boden zerstörten Eltern hinterlässt, ist eine Sprachnachricht auf WhatsApp.
Anne, Papa, sorge dich nicht um mich. Ich ziehe einen heiligen Krieg. Im Namen Allahs.
Wir werden siegen und unsere Feinde werden verlieren. Falls wir uns einige Zeit nicht wieder sehen sollten, so solltet ihr wissen, ich ein Sohn ist ins heilige Paradies gegangen.
Erst jetzt bekommt es Buraks Vater Abdullah allmählich mit der Angst zu tun, obwohl er eigentlich die ganze Zeit mitbekommen hat, wie sein Sohn immer radikaler wird. Er bereut sein Verhalten und begibt sich auf die Suche nach Burak. Dafür reist er ins türkisch-syrische Grenzgebiet, wo er auf den jesidischen jungen Malik trifft, dessen Eltern von den Anhängern einer islamischen Terrormiliz ermordet wurden. Eigentlich könnten Abdullah und Malik unterschiedlicher nicht sein und dennoch fühlen sich die beiden irgendwie miteinander verbunden.
Malik verkörpert symbolisch das Gesicht vom Krieg und dadurch wird Abdullah eigentlich auch damit konfrontiert. Also was hat sein Sohn gemacht? Ist eine Wiedergutmachung möglich? Und kann er überhaupt sühnen? Das war die Idee eigentlich.
Als Abdullah seinen Sohn Burak endlich wiederfindet, ist dieser bereits tot, aufgebahrt von seinen islamistischen Glaubensbrüdern, die mit ihm von Zürich nach Syrien in den Heiligen Krieg gezogen sind. Erst jetzt realisiert Abdullah, was seine Erziehung und der radikale Glaube an Allah mit seinem Sohn gemacht haben.
Er ist seinen Weg gegangen, ohne Zögern. Er ist ein tapferer Kämpfer gewesen, Abdullah. Glaub mir, du kannst stolz sein.
Stolz? Auf Töten und Sterben kann man nicht stolz sein.
Es kann doch nicht sein, dass so viele Leute falsch denken.
Nico, du kannst Reue zeigen und auf deinen Weg abschwören.
Was redest denn du? Allah hat mich hierher gebracht. Wieso, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass Gott nie etwas ohne Grund macht.
Ishiqs Film Al-Shafaq überzeugt nicht zuletzt auch aufgrund seiner großen sprachlichen Vielfalt. Gesprochen wird nämlich auf Türkisch, Deutsch, Kurdisch und Arabisch.
Es ist natürlich auch die Realität, also wenn man heute nur jetzt mal in diese Dschihad-Szene schaut, also die in Syrien sind, man kann auch Französisch, Englisch, Holländisch, mehrere Sprachen reinnehmen und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man eigentlich auch weiß, das ist nicht eigentlich ein Problem vom Syrien oder nur türkische Familie, das ist eigentlich gesamtgesellschaftliches Problem. Wir müssen auch wissen, sage ich immer wieder, wenn man nur die Statistiken schaut von Europa, Gesamteuropa, offiziell etwa 8000 Jugendlichen sind nach Syrien gereist und Hälfte davon sind konvertierte Jugendliche. Also da muss man wirklich genau hinschauen. Also ich habe auch gedacht, das sind so die radikal-islamische Szene, das sind die Kinder vom salafistischen Szene. Das ist nicht so. Es gibt sehr viele Jugendlichen, die haben ganz liberale Eltern, wo Religion nicht große Rolle spielt, zum Teil Atheisten oder alevitische Herkunft. Ja.
Der Film von Ezin Işık soll zeigen, die Radikalisierungsprozesse von Menschen, die sich einer terroristischen Organisation anschließen, sind unterschiedlich. In Buraks Fall war es vor allem die fehlende Liebe, die fehlende Anerkennung und die Suche nach Identität in einer westlichen Gesellschaft, die ihn zu dem Menschen werden ließen, den er in diesem Film letztendlich verkörpert.
Ezin Işık's Film Al Shafak, wenn der Himmel sich spaltet, feiert morgen Donnerstag Premiere im Cineclub Bern. Weitere Infos zum Film sowie den Trailer gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Wer seine Flucht nicht absolut detailliert, glaubhaft und widerspruchsfrei bezeugen kann, hat keine Chance auf Asyl, so der Grundsatz der Schweizer Migrationsbehörden. Die Mehrheit der Asylgesuche wird dann auch wegen mangelnder Glaubwürdigkeit abgelehnt. Für viele geflüchtete Menschen sind die gängigen Asylverfahren ein Spießrutenlauf. Noch viel dramatischer gestaltet sich die Situation für Geflüchtete, die an einem Trauma oder einer sonstigen psychischen Erkrankung leiden. Grund dafür ist das Kriterium der Glaubhaftigkeit, welches verletzliche Menschen im Asylverfahren benachteiligt. Eine Benachteiligung, die für viel Kritik sorgt. Eine der wenigen Institutionen, die diesen Menschen tatsächlich hilft, ist das Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer des Schweizerischen Roten Kreuzes in Bern. Salim Staubli sprach mit der Leiterin und Psychotherapeutin Carola Smolenski über das problematische Thema der Glaubhaftigkeit im Asylverfahren. Geflüchtete, auch traumatisierte Geflüchtete, kämen mit einer Hoffnung auf ein besseres Leben in die Schweiz, sagt Carola Smolenski.
Diese Hoffnung wird für die allermeisten Menschen relativ bald zerstört oder zumindest relativiert. Die Menschen erleben einerseits diverse Hürden in unserem Land. Oft sind diese Menschen, wenn sie es bis hierhin geschafft haben und vielleicht ihre Kraftreserven gereicht haben, auch mit den schrecklichen Ereignissen zurechtzukommen, kann es eben sein, dass diese Herausforderungen hier, also zum Beispiel die schwierigen Wohnsituationen, die beengte Wohnsituation, die fehlende Privacy in den Durchgangszentren, gerade die Situation für traumatisierte Frauen, die vielleicht auch sexuelle Gewalt erlebt haben, ein ganz schwieriges und wichtiges Thema gleichzeitig. Diese Kraftreserven reichen oft nicht mehr, um mit diesen Situationen umzugehen. Und die Menschen stellen ganz häufig fest, dass sie spätestens dann hier vielleicht sogar dekompensieren, dass ihr psychisches Schutzkleid sozusagen nicht mehr ausreicht und dass dann die ganzen Symptome aufbrechen und ausbrechen.
Um zu benennen, ob eine geflüchtete Person tatsächlich an einer psychischen Erkrankung leidet oder nicht, bedarf es an speziell ausgebildeten Psychologinnen und Psychologen, die befähigt sind, solche Diagnosen zu stellen. Werden denn solche Fachkräfte ausreichend in die Asylverfahren mit einbezogen? Oder wie sieht das beispielsweise aus beim Staatssekretariat für Migration, beim SEM?
Unseres Wissens nach sind die Befragerinnen und Befrager des SEMs sehr gut ausgebildet, was die Befragetechnik angeht. Das SEM verfügt über sehr viele Informationen zu den Bedingungen im Herkunftsland. Meines Wissens nach hingegen sind die Fachpersonen, die dort Befragungen durchführen, nicht oder nur selten ausgebildete Therapeuten oder Fachpersonen zur Erfassung von psychischen Erkrankungen. Wir gehen davon aus, und das ist auch das, was wir in unserem Alltag sehen, dass sehr viele Menschen, die heutzutage aus Kriegs- und Krisengebieten kommen, eben tatsächlich Traumafolgeerkrankungen aufweisen. Und diese beeinträchtigen die Menschen nicht nur in ihrem Alltag, sondern eben auch in ihrer Fähigkeit, ihre Asylgründe nach den Kriterien des Staatssekretariats für Migration glaubhaft darzulegen. Und da denken wir schon, dass es allenfalls noch mehr und spezifischere Schulung brauchen könnte für die Befragenden.
Wir haben zu Beginn unseres Interviews noch ganz kurz darüber gesprochen, oder Sie haben es angetönt, dass das Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer ja auch deshalb gegründet wurde, weil man damals irgendwie davon ausging, ja, dass rund ein Viertel aller geflüchteten Menschen, die sich hier in der Schweiz aufhalten, an Traumata leiden. Gibt es Zahlen für heute, die ungefähr beziffern, wie viele der Geflüchteten, die sich hierzulande derzeit im Asylverfahren befinden, an Traumata leiden?
Meines Wissens gibt es keine Zahlen für die Schweiz oder für die Menschen, die zurzeit Asyl suchen. Wir beziehen uns aber, weil diese Frage sehr häufig und ich finde auch zu Recht gestellt wird, auf verschiedene Studien, die im internationalen Ausland gemacht wurden. Zum Teil liegen sie auch schon ein bisschen zurück, die aber ziemlich eindeutig immer wieder aufzeigen, dass mindestens 40 bis zum Teil 60% der aktuell geflüchteten Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten unter Traumafolgeerkrankungen leiden. Das müssen nicht immer posttraumatische Belastungsstörungen sein. Das können auch schwere Anpassungsstörungen sein, Depressionen sein, Schmerzerkrankungen sein, Suchterkrankungen sein, die aber alle in einem direkten Zusammenhang mit den erlebten traumatischen Ereignissen stehen und alle als Folge der Bewältigung dieser nicht zu bewältigenden Erlebnisse betrachtet werden müssen.
Bei dem Podium heute Abend geht es ja auch um das Thema Glaubhaftigkeit im Asylverfahren. Das Kriterium der Glaubhaftigkeit im Asylverfahren, das benachteiligt verletzliche Menschen, also insbesondere solche, die aufgrund von Folter und Gewalt an psychischen Erkrankungen leiden. Weshalb ist das eigentlich so?
Das hat damit zu tun, dass die verschiedenen Kriterien, die für die Glaubhaftigkeit herangezogen werden, wirklich tatsächlich, wie Sie sagen, in einem direkten Zusammenhang mit Folgen von Traumatisierungen stehen. Hier ist zum einen der Fakt, dass verlangt wird, dass man genügend präzise und detailliert begründen kann, warum man geflüchtet ist. Und das steht häufig in einem Widerspruch eines der Kernsymptome der posttraumatischen Belastungsstörung, nämlich die sogenannte posttraumatische Vermeidung. Hier wird bewusst oder eben auch unbewusst als Schutzreaktion, als psychische Schutzreaktion quasi des betroffenen Menschen versucht, alles zu umgehen, zu meiden, was einem an das Trauma, an das Erlebte erinnert. Ein weiterer Grund ist aber auch zum Beispiel die persönliche Glaubwürdigkeit, die ja verlangt wird und die meines Erachtens ein ganz, ganz schwieriges Kriterium auch für die Befragerinnen und Befrager ist, weil es ja sehr viel wahrscheinlich auch mit subjektiver Einschätzung zu tun hat. Wie verhält sich tatsächlich jemand, der traumatisiert wird? Ab wann wird er als glaubwürdig eingeschätzt und was ist ein typisches Kriterium im Verhalten eines traumatisierten Menschen? Das sind Fragen, die selbst wir als Fachpersonen eigentlich von Fall zu Fall auch wieder neu erleben.
Wer ein Asylgesuch stellt, muss seine Fluchtgründe detailliert, logisch und glaubhaft darstellen, um überhaupt Chancen auf einen positiven Aufenthaltsstatus zu bekommen. Doch gerade für geflüchtete Menschen, die an einem Trauma oder einer sonstigen psychischen Erkrankung leiden, stellt diese Erwartung oftmals eine enorme Herausforderung dar. Mit Fragen rund ums Asylrecht beschäftigt sich auch die Anwältin und Fürsprecherin Laura Rozzi vom Anwältinnenbüro Bern. Von ihr wollte ich zunächst wissen, wie denn die Behörden auf juristischer Ebene überhaupt beurteilen, ob Fluchtgeschichten glaubhaft sind oder nicht.
Wenn Aussagen substanziert sind, es keine Widersprüche gibt, die Vorbringen sofort gebracht werden und nicht nachgeschoben sind und es keine Tatsachenwidrigkeiten gibt, in aller Regel muss man dann von der Glaubhaftigkeit der Aussagen des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin ausgehen. Aber eben die meisten Gesuche, die abgewiesen werden, werden schon im Punkt der Glaubhaftigkeit der Aussagen dort abgewürgt, weil man eben schnell gewisse Widersprüche findet oder weil die Gesuchsteller bei der ersten Anhörung die zentralen Punkte nicht genannt haben oder weil es irgendwie die Aussagen stereotyp wirken. Und es hat sicher damit zu tun, ob die Gesuchsteller das wirklich erlebt haben oder ob man irgendwie ihnen auf dem Fluchtweg gesagt hat, anstatt eine richtige komplizierte Geschichte zu erzählen, erzähl doch einfach, du musstest in Eritrea ins Militär, dann bekommst du dann schon Asyl oder irgend so etwas. Also es gibt sicher auch ganz viele falsche Informationen, die unter den geflüchteten Menschen kursieren. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist sicher auch, dass manche Personen nicht gewohnt sind, über sich zu erzählen, von sich zu erzählen, detailliert zu erzählen, überhaupt wissen, auf was es drauf ankommt. Und dort gibt es schon eine gewisse Hoffnung auch auf die neuen Asylverfahren, dass eben die Rechtsvertretung, die von Anfang an da ist, den Menschen sagen kann, auf das kommt es drauf an. Und du musst nicht erzählen, dass der Blitz eingeschlagen hat oder irgendetwas. Und es kommt drauf an auf Verfolgung, die von Menschenhand beispielsweise gemacht wurde.
Kommen wir noch ein wenig auf diese Thematik zu sprechen, der Geflüchteten, die eben unter psychischen Erkrankungen leiden. Sie sind ja spezialisiert auf Asylrecht, Laura Rossi. Werden denn Menschen, bei denen eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde, also bei geflüchteten Menschen, im Asylverfahren genau die gleichen Maßstäbe sozusagen angewendet wie bei allen anderen Geflüchteten?
Also das Problem ist natürlich, dass wir oft vor diesen Anhörungen diese Diagnosen noch gar nicht haben und es gar nicht aktenkundig ist, dass diese Person unter einer psychischen Erkrankung leidet. Je nachdem, welche Zahlen man nimmt, ist davon auszugehen, dass eigentlich jede zweite geflüchtete Person irgendwie ein psychisches Leiden hat. Also deshalb müsste man sagen, also eigentlich müsste bei jeder zweiten Person darauf Rücksicht genommen werden. Die Schwierigkeit ist, wir haben auch, wenn die Traumatisierung stark ist, wenn nämlich eine schwere psychische Beeinträchtigung vorliegt, wenn die Person urteilsfähig ist, kann sie natürlich angehört werden und hat eine Mitwirkungspflicht. Wir sind in einem Verwaltungsverfahren, die gesuchstellende Person muss den Sachverhalt geltend machen. Oder? Es gibt da schon den Untersuchungsgrundsatz, aber die Behörden können nicht ohne Aussagen einen Sachverhalt abklären und soweit geht eben die Mitwirkungspflicht. Und wenn die Person nicht in der Lage ist, über das Geschehen Auskunft zu geben, ist es leider oft so, dass es dazu kommt, dass der Sachverhalt gar nicht rechtsgenüglich erstellt werden kann, sondern die Person dann zum Beispiel aufgrund ihrer, also wenn jetzt die Herkunft unbestritten ist, weil es irgendwelche Dokumente gibt, vielleicht einfach aufgrund ihrer Krankheit und der fehlenden Behandlungsalternativen im Herkunftsland einfach eine vorläufige Aufnahme bekommt, weil der rechtserhebliche Sachverhalt für die Asylgewährung gar nicht abgeklärt werden konnte, weil die Person dann aus psychischen Gründen nicht in der Lage ist, Auskunft zu geben.
Sagt Laura Rossi, Anwältin und Fürsprecherin vom Anwältinnenbüro Schweiz. Sowohl Laura Rossi als auch Carola Smolenski, die Leiterin des Ambulatoriums für Kriegs- und Folteropfer, diskutieren heute Abend um 19 Uhr an einem Podium in Bern über das Thema Trauma und dessen Bedeutung für geflüchtete Menschen im Asylverfahren. Weitere Infos dazu gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe Info-Sendung vom Mittwoch, den 30. Oktober. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Salim Staubli und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Für euch heisst es aber nicht, dass ihr jetzt einfach ausschaltet, weil hier ist jetzt unser Kulturmagazin Subkutan am Drücker. Neben mir der Ralf mit der Vorschau. Guten Morgen, Ralf. Was steht bei euch auf dem Programm?
Guten Morgen. Bei uns geht es heute um die Filmbranche, aber es geht nicht um das, was einmal im Rampenlicht ist, sondern es geht um all die Sachen, die man als Kinobesucher oder Kinobesucherin nicht so mitbekommt. Wir hören, was ein Tonmeister alles macht. Wir reden mit einem Filmbuchhalter live in der Sendung und wir hören von einer freischaffenden Dokumentarfilmerin.
Das ist spannend. Von mir war es das. Habt einen schönen Tag. Habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.